Okay, ich fange an mit der Predigt. Hinter mir ist es eingeblendet, wir sind bei den 10 Geboten. Und ihr habt vielleicht auch schon mal in den letzten Wochen, wenn ihr hier wart, auch gemerkt, dass ich von dem Thema relativ begeistert bin, denn es geht um eine riesengroße Befreiungsaktion. Wir haben dort eine unglaublich große Anzahl an völlig unterdrückten Zwangsarbeitern, die sich in einer total misslichen Lage befinden. Misslich ist es noch total untertrieben. Die werden total unterdrückt bis dahin, dass ihre Kinder systematisch umgebracht werden und sie schreien zu Gott, sie haben gar keine Rechte und Gott befreit diese Menschen und bringt sie zu sich in die Wüste und schließt mit diesen Leuten einen Bund. Und Gott macht ganz klar, ich stehe nicht auf der Seite des Regimes. Ich stehe nicht auf der Seite der Mächtigen, auf der Seite, die Kohle haben, sondern ich stehe auf der Seite der Zwangsarbeiter. Ich stehe auf der Seite dieser Leute und er schließt mit ihnen einen Bund und gibt ihnen Rechte, gibt ihnen ein Gesetz, ein Bundesgesetz und schreibt 10 Worte, graviert er auf 2 Steintafeln. Und diese 2 Steintafeln, die sind irgendwie ziemlich zentral in der Bibel. Für die wird hinterher noch eine extra, ja, eine Art Tragebox gebaut, nach Gottes Anweisung. Wer Indiana Jones Filme gesehen hat, der weiß, das ist die Bundeslade. Die wird nämlich einmal von Indiana Jones gesucht. Und diese Bundeslade mit den 10 Geboten drin, mit diesen 2 Steintafeln drin, die steht hinterher auch im Tempel, im Allerheiligsten. Das ist irgendwie eine ziemlich zentrale Nummer. Und wir sind in den letzten Wochen mal um diese 10 Worte drumherum gegangen. Und heute möchte ich gerne einen Satz, der auf diesen Tafeln stand, mal näher mit euch beleuchten. Und er steht, du sollst nicht stehlen. Steht da drauf. Ist neben, du sollst nicht töten, also mit die bekannteste Formulierung. Und jetzt mag man vielleicht erstmal meinen, als erste Reaktion, entweder man denkt so innerlich, ich lehne mich so ein bisschen zurück, super, das ist, damit habe ich mal, da bin ich eigentlich ganz gut unterwegs, Haken dran, super, nicht stehlen, habe ich eigentlich noch oder länger nicht gemacht oder vielleicht noch nie gemacht, ist gar nicht mein Thema, super, warte ich mal auf den Lobpreis, kommt ja gleich noch ein bisschen Musik, Halleluja. Oder man denkt innerlich, scheiße, ja, da gibt's schon so ein paar Geschichten. Die habe ich auch noch nie jemandem erzählt und hoffentlich sagt jetzt nicht der Herr, du musst das mal irgendwem beichten und musst so eine alte peinliche Geschichte wieder herausholen. Könnte ja auch so sein. In beiden Fällen möchte ich mal sagen, wenn man so eins merkt, dann geht's doch irgendwie nicht nur um diesen einen Satz, du sollst nicht stehlen, sondern geht's irgendwie doch auch, steckt hinter den 10 Geboten, hinter dieser kurzen Zusammenfassung häufig richtig, richtig viel. Und da möchte ich gerne mit euch heute so ein bisschen da eintauchen. Ein erster Gedanke, manche, die so das Alte Testament nehmen oder sich auch die 10 Gebote so in Erinnerung rufen, die denken vielleicht, ja okay, das ist ja eigentlich so ein bisschen, das ist ja so von gestern, das gilt ja für uns Christen irgendwie alles gar nicht mehr und das ist irgendwie doch alles nicht mehr aktuell. Gott ist heutzutage, er hat sich irgendwie gebessert, er ist viel milder geworden, er sieht das nicht mehr so streng und das ist ihm alles nicht mehr so wichtig und dass wir die Gebote halten, das ist auch nicht so wichtig. Es ist alles doch viel leichter geworden, er ist jetzt viel gnädiger, er sieht das nicht mehr so genau. Und das ist so ein Gedanke, den man haben könnte, es ist doch alles viel leichter geworden und wir können das auch aus Bibelstellen, auch von Jesus, auch so entnehmen. Ja, es ist leicht, mit Jesus zu leben. Ganz berühmt mal der Vers aus Matthäus. Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut und gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Erste Schlussfolgerung, hey, es ist doch dieser neue Bund, es ist leichter geworden. Einmal klicken mit. Es ist leichter geworden. Und dann haben wir aber auch manchmal, lesen wir irgendwie andere Textstellen aus der Bibel und denken, oh Mann, das ist gar nicht leichter geworden. Es ist irgendwie eigentlich alles viel anspruchsvoller geworden. Jesus redet in einer ganzen Textpassage in der Bergpredigt davon, okay, ihr habt gehört, zu den Alten ist das und das gesagt worden. Ich aber sage euch, und er legt nochmal irgendwie 10 Stufen zu und es wird irgendwie alles viel schwieriger. Und wenn man sagt, hey Jesus, das ist doch alles, du hast ja seit, du hast irgendwie den Vater im Himmel so ein bisschen beruhigt, jetzt sieht er das alles nicht mehr so genau. Das hat er nie so gesagt. Er sagt eigentlich genau das Gegenteil. Matthäus steht, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern zur vollen Geltung bringen. Und irgendwie scheint manchmal der ganze Level im Neuen Testament irgendwie, als wenn er sich total erhöht hätte, als wenn es viel anspruchsvoller wäre. Also zweite Schlussfolgerung, es ist leichter, es ist anspruchsvoller. Und jetzt ist die Frage, ja, was denn jetzt? Was denn jetzt? Ist es leichter geworden oder ist es anspruchsvoller geworden? Ist der Level höher oder ist es leichter? Und die Antwort ist ja. Ja. Ja, es ist leichter geworden und es ist anspruchsvoller geworden. Es ist beides. Es ist beides geworden. Auf der einen Seite ist es nicht wirklich anspruchsvoller geworden, sondern Jesus will das, was Gott eigentlich immer schon gefühlt und gedacht und seine Überzeugung klar und deutlich machen. Und irgendwie ist es auch anders geworden. Es ist leichter geworden mit Jesus. Und wie das leichter geworden ist, möchte ich gerne auch nochmal, heute sind relativ viele Bibelstellen, euch aus Hebräer 10 vorlesen. Der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Das, was jetzt und wie die Zeit, in der wir jetzt leben, ist, dass Gott durch den Heiligen Geist uns seine Gedanken nicht auf Steintafeln geben möchte. Steintafeln, das ist total gut. Sondern er möchte sie uns in unser Gefühl und in unser Denken hineingeben. Und warum das so wichtig ist, da ist eigentlich dieses Beispiel mit dem Stehlen gar nicht so schlecht. Denn was heißt denn Stehlen? Da kann man ja viel drüber sprechen. Okay, man kann sagen, das ist eigentlich so schwarz und weiß. Es gibt Dinge, die sind irgendwie, da wissen wir alle irgendwie allein schon von dem Kontext, in dem wir leben, das ist Stehlen, das ist böse, das dürfen wir nicht tun. Und es gibt Dinge, da wissen wir, okay, das ist weiß, das ist ehrenwert, das ist total gut. Aber es gibt ja doch so Dinge, die sind so, da weiß man nicht genau, ist das jetzt Stehlen oder ist das nicht, oder ist das noch okay? Und das wurde im Alten Testament teilweise auch so ein bisschen versucht, irgendwie diese Grenze mal so aufzuzeigen. Da gibt es ein Gebot in den Büchern Mose, wenn du durch ein Feld gehst oder durch eine Obstplantage, dann darfst du, und die Obstplantage gehört dir nicht, dann darfst du dort Äpfel pflücken und essen. Oder Kirschen pflücken, auch wenn sie dir nicht gehören, und essen. Oder auch Weizenkörner abreißen und essen. Das ist okay, das ist nicht stehlen, aber du darfst sie nicht jetzt die Äpfel pflücken und in deinen Rucksack stecken und dort mit ein paar Kilo Äpfeln dich davon machen. Dann ist es stehlen. Also da wird so, bis wann ist es okay und ab wann ist es stehlen? Und solche Fragestellungen gibt es ja auch heute. Was ist denn mit Computerlizenz? Was ist denn mit Versicherungsbetrug? Ab wie großzügig kann man das auslegen? Wie ist das mit der Steuererklärung? Wie ist das genau mit Schwarzarbeit? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Ab wo ist es okay? Ab wann ist es irgendwie eine Gefälligkeit oder sonst irgendwas? Und da gibt es so ein paar Dinge. Wann ist es denn genau stehlen? Oder je nachdem, keine Ahnung, auch ein Riesenthema, wenn man irgendwie einkaufen geht. Ab wann ist es schon fast stehlen, wenn man irgendwelche gewissen Produkte kauft, wo man ganz genau weiß, oh, da sind einige Leute sehr, sehr ausgebeutet worden, die an der Herstellung und Produktion dieser Ware beteiligt waren. Ab wann ist es denn stehlen und ab wann ist es okay? Wisst ihr, was ich meine? Das ist auf den ersten Blick, denkt man, du sollst nicht stehlen, alles easy. Aber im zweiten Blick kann die Fragestellung schon auch mal interessant sein. Und dann ist es gut, wenn wir Gottes Gedanken in unseren Herzen haben. Weil du nicht jeden, die Bibel regelt nicht jeden Einzelfall, ab wann, wie, wo oder ab welcher Euro-Grenze, wie pingelst genau, muss jetzt die Steuererklärung sein und. Oder du bist im Supermarkt, kaufst da was und die Kassiererin verrechnet sich großzügig zu deinen Gunsten und gibt dir viel zu viel Rückgeld raus. Ab wann musst du das da anzeigen und das Geld zurückbringen, wenn es dir zu Hause auffällt? Es ist gut, das im Herzen zu haben, weil in der Bibel wird ja jetzt nicht jede Frage beantwortet. Und manchmal im tatsächlichen Leben ist das echt spannend. Nach dem Zweiten Weltkrieg war alles super, super knapp in Deutschland und die Leute hatten teilweise von allem zu wenig, unter anderem halt auch zu wenig von Kohle zum Heizen und es war arschkalt zu Hause und da sind einige Leute auf die Züge gegangen und haben ein paar Kohlen, wenn an so ein paar Streckenabschnitten, wo die Züge langsamer fuhren sind, auf die Züge aufgesprungen und haben Kohlen runtergenommen. Nicht ungefährlich, die Situation. Und da war halt so die Frage, ja, was ist das jetzt? Ist das Klauen oder ist das, die nehmen wir ein paar Kohlen nur, um für sich zu Hause zu heizen? Oder ist das okay? Und damals hat so der berühmte Kardinal Frings in Köln gesagt, nee, das ist okay. Das ist kein Stehlen. Und da ist so das in deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Man geht sich etwas fringsen von dem Kardinal Frings. Das ist noch okay, wenn es jetzt nur für den eigenen Bedarf ist zum Heizen. Aber gut ist es, wenn wir das im Herzen haben und in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken, ab wo ist es okay? Ja. Ein bisschen was zur Motivation von jemandem, der stiehlt. Jemand, der stiehlt, der hat eine Motivation, der sagt, okay, ich brauche etwas, ich will etwas, ich möchte etwas und ich nehme es mir, wenn ich es kann. Und der andere ist mir eigentlich egal. Das ist so eine Motivation, die eigentlich jemand hat, der stiehlt. Ich möchte etwas, ich will etwas, ich brauche etwas und ich nehme das auch, wenn ich das kann. Und der andere ist mir egal. Und jetzt glaube ich, kann man ja hier sitzen oder auch ich und sagen, hey, ich habe jetzt vielleicht nicht gestohlen, weil ich vielleicht auch, keine Ahnung, weil ich nicht so geprägt bin, vielleicht auch, weil ich es gar nicht nötig habe oder weil ich auch Angst vor Strafe habe und auch dafür viel zu feige wäre. Aber ich lebe eigentlich mit der gleichen Motivation, die auch ein Dieb hat. Ich gehe mit der gleichen Motivation durchs Leben. Ich brauche, ich möchte, ich will und ich nehme es mir, wenn ich es kann. Und der andere ist mir ziemlich egal. Und ich glaube, dass so diese Motivation, dass es Jesus, dass es dem Vater im Himmel um weit mehr geht, als dass wir sozusagen einen Tatbestand irgendwie nicht in unserer Lebensbiografie haben, sondern dass es um mehr geht und dass es um Motivation geht, dass es um unser Herz geht, dass das anders sein soll. Ich möchte eine Stelle, die das recht gut auf den Punkt bringt, euch mal hier vorlesen, Epheserbrief. Da geht es auch darum, dass es nicht nur darum geht, nicht zu stehlen, sondern eigentlich um viel mehr. Epheser 4, 28. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Nicht nur nicht stehlen, sondern eigentlich geben. Nicht wegnehmen, sondern geben. Das ist eigentlich das Herz, was Jesus uns geben möchte, zu dem er uns befreien möchte. Eine der berühmtesten Beispielgeschichten, die Jesus erzählt hat, ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Eine super Geschichte, wo total viele Sachen deutlich werden. Ich will sie ganz kurz erzählen. Ein Mann geht eine einsame und gefährliche Straße entlang und wird dort von Räubern übelst überfallen, zusammengeschlagen und ihm werden die Sachen weggenommen. Und jetzt liegt er da verletzt und hilflos. Da haben wir ja sozusagen erste Gruppe von Menschen, die Räuber. Der Motivation ist, hey, was dein ist, das wird jetzt mein, weil wir es können. Und du bist mir scheißegal. Das ist die Motivation der Räuber. Und ich glaube, ihr werdet nicht hier, wenn ihr das nicht ganz tief oder sonnenklar wäre, dass das scheiße ist, dass Gott das hasst, wenn so mit Leuten umgegangen wird. Und dann kommen die zweiten Leute dort vorbei. Dieser Mensch, der Reisende, der überfallen wurde, liegt da schwer verletzt, braucht Hilfe. Und es kommt ein Priester und ein Levit kommen dort vorbei. Und die sehen den Verletzten, gehen aber weiter. Es wird gar nicht so viel erklärt, warum sie vorbeigegangen sind. Vielleicht wussten sie, hey, wenn ich dem jetzt helfe, dann komme ich mit Blut in Berührung. Wenn ich mit Blut in Berührung komme, dann muss ich erstmal in Quarantäne. Und in Quarantäne ist super scheiße. Ich war vielleicht schon mal in letzter Zeit in Quarantäne. Ich will alles, nur nicht nochmal in Quarantäne. Bitte, bitte, bitte nicht mehr in Quarantäne kommen. Oder ich habe noch Termine, ich muss noch was machen. Das ist auch besonders wichtig. Und ich habe noch ja meine Situation, meine Zeit, meine Situation, ist vielleicht auch gar nicht meine Beruf, meine Begabung, ich weiß gar nicht genau, wie ich das machen soll. Und der Motivation ist, was mein ist, das bleibt auch meins. Und du bist mir egal. Und Jesus macht deutlich, es geht nicht nur darum, eigentlich hier nicht die Motivation von einem Dieb zu haben oder von einem Räuber zu haben, sondern eigentlich auch diese zweite Motivation ist nicht genug, ist nicht der Wille Gottes. Es reicht nicht irgendwie, nur was Schlechtes zu vermeiden. Und dann gibt er als Positivbeispiel den Dritten, den Samariter, der vorbeikommt, der höchstwahrscheinlich auch seine Termine hat, wo das genauso wenig seine Berufung ist, der war jetzt ja nicht irgendwie hauptberuflicher Sanitäter oder so, dem sein Tagesplan kam auch völlig durcheinander, der hat vielleicht auch Termine verpasst, das hat ihn auch was gekostet, auch Überwindung, auch Mut gekostet, aber er hilft, lädt den Schwerverletzten auf sein Lasttier, bringt ihn in eine Herberge, bezahlt sogar noch die Rechnung dafür und hilft und gibt ab. Und seine Motivation ist, was mein ist, das wird deins, weil du es jetzt auch wirklich brauchst. Du bist mir nicht egal oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, du bist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass es Gott darum geht. In ganz vielen Fällen, auch hier bei uns, wenn wir Gottesdienst feiern, hey, es geht um dich. Es geht darum, um deine Fähigkeiten, um deine Begabung, um deine Berufung, um dein Herz, um deine Zeit, um deine Erholung, um deine Freizeit. Und wir dürfen auch häufig beten, mich, meiner, mir, sehe ich nachher diese vier, einen habe ich vergessen. Es geht ja ganz häufig um uns, aber es geht halt auch nicht nur um uns. Es liegt so viel Segen und Befreiung da drin, wenn es auch um andere geht, auch darum geht, etwas abzugeben. Alles, was mein ist, ist auch deins, wenn du es brauchst. Jetzt will ich hier nicht so ein, Kommunismus predigen. Und doch predigen, dass es dieses Herz zu teilen, dass es total göttlich ist. Was mein ist, ist auch deins. Finden wir an mehreren Stellen in der Bibel. Ich will es eine Stelle, die so gut ist, die so stark ist, so eine starke Aussage beinhaltet, ist bei der anderen ganz, 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 ganz bekannten Beispielgeschichte von Jesus, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sagt der Vater zu seinem älteren Sohn, der gerade irgendwie sehr beleidigt und verletzt und zornig ist, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist deins. Das ist das Herz Gottes. Alles, was ihm gehört, möchte er dir geben und er möchte, dass du genauso drauf bist. Geben, Sachen abgeben. Auch in Gemeinde. Manchmal sind wir selbst in einem frommen Kontext, wo wir dann irgendwie doch auch noch sagen, irgendwie, ja, was bringt mir das? Ich kann da nicht, gerade vielleicht nichts rausziehen oder es gibt mir nichts. Ja, aber manchmal ist auch die Frage, was gibst du? Was ist dein Ort? Und geben ist schöner als nehmen. Ich möchte so einen Gedanken auch nochmal so als Werbetrommel für das Geben nochmal so rühren. Wenn wir etwas weitergeben, dann hat es das Potenzial, dass aus einer kleinen Sache etwas Großes wird. Ganz kleines Beispiel. Angenommen, du sitzt im Gottesdienst und hast in deiner Handtasche oder in deinem Rucksack noch die Tafel Schokolade, die du dir eigentlich heute Nachmittag noch genüsslich reinziehen wolltest. Und du denkst aber und denkst, Mann, irgendwie wird dir gerade bewusst, die Leute, die heute Morgen Technik machen, die sind extra früher hingekommen, die haben super Dienst gemacht, die verzichten sogar ein Stück weit auf ihren Lobpreis, die sich nicht einfach mal so alles vergessen können, sondern achten auch irgendwie immer, wie der Sound ist, sogar der Sound im Zoom ist. Und du denkst dir, komm, ich bedanke mich mal ganz herzlich bei denen und gebe denen die Tafel Schokolade ab. Und, keine Ahnung, dann ist vielleicht Jonas, der da hinten dann und Lena, die überlegen, ach komm, wir haben nächste Woche einen Zahnarzttermin. Nein, Quatsch, vielleicht denken sie es nicht. Sie denken vielleicht, oh Mann, hey, wie geil ist das, dass wir jetzt wieder Theke haben. So viele Wochen war Gottesdienst ohne Kaffee trinken angesagt und jetzt ist das wieder möglich. Ach, wie super ist das. Super toll, dass die das alles vorbereitet haben. Jawohl, komm, wir gehen mal hin und bedanken uns bei den Leuten, die die Theke machen und geben denen die Tafel Schokolade. Dann sind die Leute an der Theke, die denken, boah, was ist das geil, dass wir wieder Kindergottesdienst haben, und gehen hin und bedanken sich von Herzen bei den Kigo-Mitarbeitern und geben denen die Tafel Schokolade. Und die denken das vielleicht, und okay, ihr könnt euch vorstellen, wie die Geschichte jetzt, oder mein Beispiel ist ja nur ein Beispiel, weitergehen könnte, aber so könnte es sein, dass eine Tafel Schokolade im Laufe des Vormittags 10-mal den Besitzer wechseln könnte. 10 Leute sind glücklich. Keiner hat dadurch mehr Karies bekommen oder Übergewicht bekommen. Und es vervielfältigt sich. Dinge gehen weiter. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber da ist was echt Wahres dran. Es ist etwas Wahres dran. Wenn wir Dinge weitergeben, werden sie in einer gewissen Art und Weise mehr. Ich kann hoffentlich hier, Stefan, eure Geschichte hier von Nina und Stefan mal weitergeben, weil er sie auch schon mal hier im Gottesdienst erzählt hat. Aber mich hat sie so beeindruckt. Ihr habt das letztes Jahr mal erzählt, dass Nina mit den Kindern im Eiscafé in Lennep war und dass sie sich überlegt haben, Mann, wie können wir das mit dem geben und wie kann das praktisch werden? Und sie haben sich überlegt, dem Eisverkäufer im Eiscafé zu sagen, hey, wir würden gerne noch etwas Eis bezahlen. Der Nächste, der hier einen Becher oder ein Hörnchen mit einer Kugel Eis bestellt, dem möchten wir das gerne bezahlen. Wir geben Ihnen das jetzt Geld. Würden Sie das mitmachen? Und der Eisverkäufer hat gesagt, ja, klar, mache ich. Und könnten Sie dann dem sagen, hey, das ist schon bezahlt von anderen Leuten und ich soll Ihnen noch ausrichten, alles wird gut. Und dann waren sie einige Wochen später nochmal in dem gleichen Eiscafé und haben überlegt, wie könnten wir diese Idee weiterentwickeln? Könnten wir vielleicht noch eine Eiskugel für den Nächsten ausgeben und vielleicht könnten wir den Eisverkäufer fragen, ob er auch noch einen Satz weitergibt, nämlich, dass Gott dich liebt. Und sie haben den Eisverkäufer gefragt und er hat gesagt, ja, ich bin auch irgendwie gläubig, ja, würde ich machen. Und als sie die Idee geäußert haben, ja, mit der Eiskugel und so weiter, da sagte der Eisverkäufer, ach, Sie sind das. Ja, ich habe schon davon gehört, seit Wochen geht das rum. Weil eigentlich keiner wollte sich die Kugel Eis so wirklich ausgeben lassen. Jeder, der diese Kugel Eis bekommen hat für umsonst, hat dann gesagt, echt, ach, das ist ja toll. Das ist ja schön, das ist ja cool. Aber dann bezahle ich die Kugel Eis für den Nächsten, der eine Kugel kaufen möchte. Und dann hat derjenige wieder gesagt, oh, das ist ja toll, dass mir jemand was ausgibt. Oh, dann bezahle ich die Kugel Eis für den Nächsten, der das haben möchte. Und so ging es seit Wochen rum. Und so ist sozusagen aus dem einen Euro, was sich die Kugel Eis gekostet hat, wer weiß, wie viele Kugeln Eis daraus geworden sind. Wie viele Leute eine coole Erfahrung gemacht haben. Ich meine, hey, ich glaube, die werden das alle zu Hause erzählt haben. Ich war heute Eis essen, mir ist was passiert. Ist das nicht cool? Ja, ich möchte gerne so eine kleine Zusammenfassung machen. Gedanken, wo ich mir wünschen würde, hey, das wäre cool, wenn diese Gedanken hängen bleiben würden. 3 Gedanken. Gott möchte uns seinen Willen in unser Herz, in unsere Gefühle, in unser Denken schreiben. Du sollst nicht stehlen, steht da erstmal. Aber was heißt das konkret? Gott möchte es dir in deinem Gefühl, in deinem Denken dir klar machen. Es geht, 2. Gedanke, es geht nicht nur, du sollst nicht stehlen. Ja, das ist irgendwie auch richtig, aber hinter dem Gedanken steckt viel, viel mehr. Was mein ist, wird deins, wenn du es brauchst. Du bist mir wichtig. Das ist Gottes Gedanke über dich. Und er möchte eigentlich gerne, dass es auch dein Gedanke ist, was irgendwie dein Lifestyle ist. Und 3. Gedanke, geben, das Gegenteil sozusagen von stehlen, macht aus wenigen mehr und macht nebenbei, auch wissenschaftlich bewiesen, glücklich. Amen.